herzlich willkommen. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Club der Cleveren, dem OÖN-Podcast für persönliches Wachstum. Ich bin Elisabeth Eidenberger und heute klingt dieser Podcast wahrscheinlich ein bisschen anders und das hat zwei Gründe. Zum einen, für alle, die jetzt da zuhören, meine Stimme klingt heute ein bisschen anders. Das liegt daran, dass ich jetzt 1,5 Tage moderiert habe und ja, meine Stimme irgendwie den Geist jetzt ein bisschen aufgibt. Also ich hoffe, sie hält jetzt noch 1,5 Stunden durch. Und der zweite Grund, das führt mich eben auch dazu, wir sind heute bei den Austrian Sales Days live auf der Bühne und live bedeutet, wir haben Publikum und ich würde sagen, das Publikum wollen wir jetzt mal hören. Also, wir merken schon, die Stimmung ist gut, wir sind schon ein bisschen im Endspurt und jetzt haben wir einen Live-Podcast und dafür habe ich einen wundervollen Gesprächspartner und zwar Alfred Wurmbrand. Er ist erfahrener Manager und Führungskraft und er kommt eigentlich aus der Elektrotechnik, hat dann eine wirklich tolle Karriere hingelegt, nämlich bei der Firma Würth Österreich. Und wir sind bei den Sales Days, also werden wir auch natürlich besonders über Vertrieb sprechen, über Verkauf, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen was über den Alfred Wurmbrand erfahren. Er ist mittlerweile Aufsichtsratsvorsitzender bei Würth und ich sage jetzt herzlich willkommen auf der Bühne, Alfred Wurmbrand. So, wir machen es uns gemütlich auf der Bühne, wie geht's?
Ja, danke, sehr gut.
Noch.
Noch, wir werden mal schauen. Ja.
Alles gut, alles gut. Wir plaudern natürlich vor uns hin. Jetzt habe ich eine Sache noch nicht erwähnt. Ich habe versprochen, ich sage, Sie sind auch LIMAC-Absolvent übrigens. Also in Linz auch schon hin und wieder mal gewesen.
Gerhard Leitner hat für Werbung gesorgt. Ja,
ja, so viel Zeit muss sein. Ich habe ja beim Podcast immer ganz gerne, dass man auch ein bisschen was über die Person erfährt, mit der wir es heute zu tun haben. Und jetzt habe ich schon gerade gesagt, Sie haben wirklich eine langjährige Karriere hingelegt bei Würth. Wenn Sie ein bisschen zurückdenken, machen wir eine geistige Zeitreise, wenn Sie an den jungen Alfred Wurmbrand denken, der vor dem Berufsstart da stand. Hätten Sie es damals gedacht, dass Sie heute da sind, wo Sie sind?
Also in 100 Jahren nicht, also so alt bin ich noch nicht, dass ich das bestätigen könnte, aber gefühlterweise natürlich nicht. Und ich war ja in meinen frühen und jungen Jahren, was man damals ein Jobhopper genannt hat. Und dann hat es auf meiner Reise mich auch zu Würth verschlagen und das war recht spannend.
Muss man dazu sagen, also wir haben vorher gerade gesagt, Würth, wie könnte man das beschreiben? Ja, also wenn man Handwerker in Österreich ist, kommt man um die Firma Würth fast nicht herum, würde man so behaupten.
Kommt man nicht herum und wir haben ja kurz gesprochen schon, also es gibt schon zweitbeste Optionen am Markt, aber ansonsten kommt man Würth nicht vorbei.
Wenn Sie jetzt umgekehrt, also der junge Alfred hätte nicht gewusst, wo Sie jetzt landen, was würden Sie denn aus heutiger Sicht dem jungen Alfred mitgeben gerne zu Beginn seiner Karriere?
Offen sein für Themen, nicht, dass ich zu verschlossen wäre, aber ich hoffe, ich kränke keine Techniker da im Raum. Ich war glücklicherweise dann ein sehr schlechter Softwareentwickler auch und musste dann was anderes tun. Letztendlich also weit immer offen zu sein für Themen und vielleicht manchmal schneller Themen annehmen. Das wäre meine einzige Empfehlung.
Schneller Themen annehmen, ist es so, was Sie auch beobachten jetzt, dass Leute einfach zu lang brauchen, bis sie sich entscheiden?
Ja, zum Teil. Also was ich beobachte auch, was Recruiting und so weiter betrifft, dass es sehr herausfordernd ist, bis man zu einer, also nicht wir als Unternehmen, aber bis auch Bewerbende zu einer Entscheidung kommen, weil es unglaublich viele Optionen gibt und die Frage nach den Werten in einem Unternehmen und den persönlichen Arbeiten und all der Dinge nicht mehr so im Vordergrund ist wie früher vielleicht.
Jetzt sind Sie seit 1991 bei der Firma Würth. Das ist ja fast oldschool, oder? Dass man so lange in einem Betrieb ist. Was war der Reiz? Warum sind Sie immer geblieben?
Ich sage das auch meinen Mitarbeitenden oder Bewerberinnen und Bewerbern. Wir haben so ein Ritual bei Würth, dass wir alle persönlich als Geschäftsführer jeweils begrüßen in den ersten Tagen, wenn sie eingeschult werden im Vertrieb. Was ich allen mitgeben kann, ist eine Garantie, es wird Ihnen nie langweilig werden. Und das war bei mir auch so. Und das war wirklich der Hauptgrund, auch warum ich dann so lange geblieben bin. Letztendlich also 36 Jahre und 25 Jahre Geschäftsführer und wahrscheinlich 30 Jahre in einer Geschäftsleitung. Also einfach das Interesse an dem, was man tun kann und darf. Und getreu dem Spruch sozusagen, wer kann, der darf. Und das ist eigentlich das Wesentliche. Das konnte ich immer ausleben.
Mhm. Wenn Sie ein bisschen zurückschauen auf diese lange Reise, die Sie da jetzt hingelegt haben, wir wollen ja was lernen heute auch, was wäre aus Ihrer Sicht die cleverste Entscheidung gewesen, die Sie in dieser Laufbahn getroffen haben?
Auch offen zu sein für Themen, die zu dem Zeitpunkt noch nicht erfolgversprechend waren. Also Würth kennt man aus dem Bereich Montagetechnik, Schrauben, Handwerkzeug, Chemie, also alles, was man so braucht. Also jeder, der manuell arbeitet, findet was bei uns. Und ich habe wahrscheinlich schon vor 10 oder 15 Jahren gefördert einen Bereich, das geht in Richtung Investitionsgüter, wir können mittlerweile ganze Werkstätten ausrüsten und alles, und da hat niemand dran geglaubt. Aber mit dem Wandel, der sich gerade ergibt, zum Beispiel in der Kfz-Branche, technologisch, war das das richtige Pferd, worauf wir gesetzt haben, weil wir den Transfer hinbekommen, in der Branche weiterhin wichtig zu bleiben. Also das war sicher eine wichtige Entscheidung damals, aber natürlich konnte ich nicht sagen, dass es so gut ausgeht, wie es dann ausgegangen ist.
Eben im Nachhinein ist man ja immer schlauer und man sagt ja auch, aus Fehlern lernt man oft mehr als aus den großen Erfolgsgeschichten. Was wäre so vielleicht eine Anekdote, ein Ding, wo Sie sagen, da haben Sie echt immer daneben gegriffen oder wie wir bei uns sagen, ins Klo griffen, wo Sie sagen, aber im Nachhinein haben Sie dafür auch am meisten daraus gelernt?
Das ist weniger ein Thema in einem bestimmten Geschäftsfeld, sondern es war ein personelles Thema. Und das hat mir wieder mal gelehrt, dass man sich bei all der Talente und Erfolge nie selbst überschätzen darf. Wir hatten einmal einen Mitarbeitenden, der eine leitende Funktion hatte von einer ganz kleinen Einheit, die aber sehr zukunftsträchtig war. Und der hatte unterschiedliche Führungskräfte und es hat nie so richtig funktioniert mit ihm. Er hatte zwar sehr viel Know-how, war aber dann immer wieder mal schwierig. Und nachdem wir nicht leichtfertig trennen von jemand, wenn grundsätzlich das Know-how da ist, haben wir gedacht, okay, den nehme ich mir zur Brust sozusagen direkt in meine Führung und Linie, weil es auch ein neues Geschäftsfeld war, was richtig interessant war. Und ich bin auch kläglich gescheitert, weil der Mensch so war, wie er war. Also völlig wertfrei von dem Thema, aber nicht wirklich geeignet für einen Vertrieb, auch bei allem Know-how, das er hatte letztendlich. Sie kennen Kaufsignale, wenn ein Kunde nach dem Preis fragt und es erklärt noch immer, wer das Produkt, dann hat er es nicht verstanden letztendlich. Und so Themen gab es dort letztendlich. Und das war meine größte Lehre, bei bestem Willen und größter Erfahrung, man kriegt nicht alles hin, was man glaubt. Also man sollte sie eher nicht überschätzen.
Durchaus mal so ein bisschen reflektieren und dem sich auch stellen, wenn was nicht funktioniert. Jetzt muss man echt sagen, die Firma Würth, das ist eine Vertriebsmacht. Ich glaube, so kann man sagen, ein Vertrieb, da wird ganz, ganz groß geschrieben. Was macht denn aus Ihrer Sicht exzellenten Verkauf aus?
Dass wir tatsächlich in unserer Unternehmensgenetik Vertrieb wahrscheinlich eingebrannt, eintätowiert, wie auch immer haben. Und dass Vertrieb bei Würth tatsächlich gelebt wird. Also das ist nicht etwas, was man halt haben muss, dass man tolle Produkte verkaufen kann. Weil letztendlich, wenn Sie unser Produktportfolio hernehmen, abgesehen von dem vorher geschilderten mit den Werkstättenausrüstung und auch tollen technischen Geräten, haben wir sehr einfache Produkte. Und das Schlimmste dabei ist auch noch, mit unserem Produkt muss man arbeiten. Und wenn Sie mal in die Richtung schauen, Handwerker und die Dinge, es gibt nicht nur Vollblut, hochmotivierte Handwerker-Profis, sondern für die meisten, Werkzeug heißt Arbeit. So, und jetzt ist natürlich dieses Thema, und so wie wir gewachsen sind, sehr stark von Vertrieb getrieben. Wir sind bei unseren Kundinnen und Kunden. Es ist nach wie vor so, dass in der Würth-Gruppe trotz aller Akquisitionen, all der Themen, nahezu 50% der Menschen im Vertrieb Außendienst tätig sind. Dann gibt es noch ein paar tausend in den Shops. Und das ist relativ spannend. Und das wird gelebt top-down. Ich würde gerne eine kleine Anekdote dazu erzählen, was recht interessant war, was auch unsere Unternehmenskultur widerspiegelt. Ich habe, wird wahrscheinlich 10, 15 Jahre her sein, hat Reinhold Würth oder sein Sekretariat bei uns angerufen. Also Reinhold Würth muss einen Vortrag halten oder möchte und wird einen Vortrag halten bei der neuen Presse Passau. Dazu ist er angereist in Hörsching. Ich möge ihn bitte abholen, weil dann kann man gleich arbeiten im Auto. Also das heißt, er wird nicht irgendwie hingefahren, sondern eben persönlich damals abgeholt. Dann haben wir viel gesprochen im Auto, also klassischer Meinungsaustausch. Also man geht mit einer Meinung rein und mit seiner Meinung raus. Kleines Augenzwinkern. Letztendlich, und der Titel des Vortrags war Mäzenatentum in Europa, weil Reinhold Würth und die Würth-Gruppe hat eine sehr große Kunstsammlung und das war halt interessant für diesen Abend. Reinhold Würth kommt auf die Bühne, wir waren so wahrscheinlich zwischen 20 und 21 Uhr dann dran. Dann hat er sich ans Auditorium gerichtet, war ungefähr so die Dimension wie hier. Und dann hat er nicht über Mäzenatentum gesprochen, sondern über Unternehmensführung, wie denn das so geht und wie es funktioniert. Und dann hat er den Mitarbeitern, also den Teilnehmenden, dem Auditorium gesagt, und ich erkläre Ihnen da jetzt kurz was, da im Auditorium sitzt auch der Herr Wurmbrand, der hat mir abgeholt von Hörsching, der bringt mich dann auch wieder zurück, ich fliege dann, wahrscheinlich nicht persönlich, weil schon spät Abend war, mit dem Piloten nach Barcelona. Und morgen um 8 Uhr früh bin ich mit einem Verkäufer unterwegs in Barcelona auf Mitreise, um zu schauen, wie der Markt funktioniert und so weiter. Man muss dazu sagen, Reinhold Würth war 75 Jahre zu dem Zeitpunkt. Und das hat natürlich das Auditorium mit Staunen zurückgelassen letztendlich, ist aber ein sehr klarer Ausdruck, wie wir funktionieren. Und selbst wenn ich dann alle hinterher sagen, ja, also das war jetzt ein Würth-Fanboy, der da spricht, aber so ticken wir, so funktionieren wir und das wird wirklich von der Familie, auch jetzt von den Nachfolgenden, top-down einfach so gelebt und das macht es letztendlich aus. Also Vertrieb ist in unserer Genetik einfach drinnen, also es gibt nicht umsonst den Spruch bei uns des Primats, des Vertriebs, des Außendienstes, das ist noch immer da. Und wir werden wahrscheinlich dann ein bisschen was zum Thema Digitalisierung oder so hören, wo ich auch ein klares Bild auch dazu habe.
Das geht ein bisschen Hand in Hand in dem, was wir von Philipp Semmelroth gestern gehört haben, der vorgetragen hat, Wachstum ist Chefsache. Also man muss das schon vorleben. Aber dennoch die Frage, wie bringt man es denn in die Unternehmenskultur denn rein? Im Vorleben ist natürlich das eine, aber man muss wahrscheinlich auch Strukturen schaffen. Man muss irgendwo diese Leistungsorientierung ja auch irgendwie reinkriegen. Wie haben Sie das geschafft gemacht?
Die Begrifflichkeit Leistungsorientierung gefällt mir sehr gut, weil Leistung muss man erbringen, aber bezahlt wird man meistens fürs Ergebnis. Und in harten Jahren ist das nicht immer kausal oder korreliert nicht. Letztendlich kausal ist es meistens dann ein bisschen zeitverzögert. Letztendlich, dass Leistungsbereitschaft natürlich zu Erfolg führt. Aber im selben Jahr kann es schon passieren, dass das nicht ganz synchron ist. Letztendlich. Strukturen braucht es und das war etwas, was ich in meinen jüngeren Geschäftsführerjahren begonnen habe, was sie bis heute hält. Und weil wir vorhin auch über die Limac geredet haben, das war ein Bestandteil davon, dass ich ein Projekt begonnen habe zum Thema Professionalisierung im Unternehmen mit gleichzeitiger Leistungsorientierung und wir haben es damals genannt Menschenorientierung, letztendlich Wertschätzung. Und das ist ein spannendes Dreieck, wenn man das betrachtet, weil alles, was man macht im Unternehmen bei besten Vorhaben, kann ja theoretisch gegen einen verwendet werden. Weil man sagt, ja, also wir wollen menschenorientiert sein und man plant dann auch über Potenziale, Verkaufsgebiete und die Dinge, dann könnte man ja sagen, naja, bei den Zielen, die man durchaus auch vorgibt, das ist nicht menschenorientiert, es ist nur leistungsorientiert und all die Dinge. Aber dennoch schafft es eine gewisse Balance. Das heißt, Leistungsorientierung und Wertschätzung ist kein Widerspruch. Das ist so ähnlich wie Servicegrad und Lagerwert nicht unbedingt Hand in Hand gehen müssen. Letztendlich, also das eine fördert nicht unbedingt das andere, wenn man es falsch macht. Und dort ist es auch so. Und das haben wir wirklich professionell gestartet, leistungsorientiert zu arbeiten und einen Spaß an der Arbeit, am Vertrieb zu haben und wir rekrutieren auch so. Also das ist ganz, ganz klar, auch wenn es immer schwieriger wird, Menschen zu finden, die gerne verkaufen, die sehr gerne ihre Leistung an Kundinnen und Kunden bringen.
Wie einfach oder schwierig ist es jetzt im Moment, gute Verkäuferinnen und Verkäufer zu finden? Oder zieht man als Unternehmen, das der Vorreiter ist, solche Leute einfach an?
Ich denke, es ist noch immer möglich. Also wir haben es geschafft, in letzten Jahr, also 2025, wirklich eine unglaubliche Anzahl an Auszeichnungen, was Best Workplace und ähnliche Dinge, also ohne jetzt genau diesen Fachbegriff zu verwenden, sollte das eine Marke sein, letztendlich, wo wir vieles einfach bekommen haben, was über öffentlich zugängliche Portale zu finden war an Aussagen. Da haben wir gesehen, dass wir am richtigen Weg sind, was jetzt den Arbeitsplatz an sich betrifft. Und dadurch hat man natürlich auch die Chance, wirklich Menschen zu finden, die gerne verkaufen. Sind auch andere Bereiche natürlich sehr, sehr wichtige Unternehmen, die das gerne machen. Aber man muss mittlerweile selektiver sein. Und, was auch sehr wesentlich ist, die Rahmenbedingungen müssen passen. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben ja bei Würth Österreich, also das sind die Würth-Gesellschaften sehr selbstständig, was das betrifft, vor einigen Jahren die 6. Urlaubswoche eingeführt, freiwillig vom Unternehmen, das heißt, die ist nicht gesetzlich bindend. Und dennoch haben wir es durchgehalten, auch die Jahre. Und wenn man es umrechnet, nageln sie mir nicht fest, aber ich glaube, das sind so 2% Produktivität, wenn man so eine Woche wegnimmt vom Jahr. Letztendlich, nur diese Produktivitätsreserven haben sie immer und überall und in jedem Unternehmen. Also ich rede jetzt nicht von durchgetakteten Produktionen, aber gerade im Vertrieb und bei solchen Themen hat man das. Aber die Motivation, die damit einhergeht, die Option und die Wahl zu haben, bringen wahrscheinlich mehr als die 2,5%. Zumindest hat es uns nicht geschadet und wir haben mit allen Kennzahlen, die wir sehen, keinen Nachteil, mindestens aber durchaus sicherlich Vorteile. Und das gibt wieder im Recruiting Vorteile. Also man muss Rahmenbedingungen bieten. Wir haben jetzt ein Sabbatical-Modell und so Themen eingeführt, weil uns das dann wieder hilft, eben, dass die Leistung, die wir brauchen, von der wir vorhin gesprochen haben, auch erbracht wird.
Jetzt sind wir gerade in wirtschaftlichen Zeiten, die nicht für alle rosarot sind, muss man ganz offen sagen. Was hat sich denn in Ihrer Sicht in den vergangenen vielleicht 10, 15 Jahren im Verkauf verändert? Was nehmen Sie wahr? Was ist vielleicht eh immer noch so, aber was ist so das, wo Sie sagen, jetzt gespürt, das ist wirklich anders, jetzt auch in diesem wirtschaftlich schwierigen Umfeld?
Sicherlich die Dynamik, die Komplexität. Letztens hat man mal erklärt, den Unterschied zwischen kompliziert und komplex. Ein Uhrwerk ist kompliziert, aber ist immer gleich. Also wenn man es einmal jetzt legen kann und zusammenbauen, dann hat man es geschafft. Kompliziertes Teil. Komplexität hat eine neue Dynamik. Also das heißt, es wäre, wenn Sie jede Woche Ihr Uhrwerk ändern würde und dann würden Sie es immer wieder jemand geben zum Reparieren. Und das ist im Vertrieb passiert. Also das heißt, durch unterschiedliche Kontaktpunkte, brauche ich in so einem Forum nicht erklären, unterschiedliche Ansprüche und verschiedenste Themen. Das ist letztendlich die Herausforderung, ob es, und ich sage das nicht wertend, ich bin durchaus ein großer Freund davon, ob das Nachhaltigkeitsthemen sind, ob das Gender-Themen sind und all die Dinge, wo man sich rüsten muss. Und wir haben noch das Spannungsfeld, und da möchte ich niemand kritisieren, aber man muss es wahrnehmen, dass wir natürlich eine relativ konservative Zielgruppe haben in den kleineren Segmenten. Wenn wir von großen Unternehmen reden, die da auch sehr weit sind, dann sind wir sehr kompatibel, was das betrifft. Aber natürlich, wenn man zu einem Handwerker geht, wo es sehr herausfordernd ist, dass der überhaupt über die Runden kommt und die Dinge, und dann kommt man mit Nachhaltigkeitsthemen, Gender-Themen und all dem aus dessen Sicht dann daher, sagt er, lass mich in Ruhe mit dem Thema. Also das Spannungsfeld ist, sich anzupassen in jede Situation genau genommen, weil wir eben so eine große Breite an Kundinnen und Kunden haben über alle Branchen hinweg. Also das ist relativ spannend. Und das zu können, damit umzugehen, auch abschalten zu können und neu zu starten wieder am nächsten Tag, weil Vertrieb ist für mich auch etwas, was mit Konsequenz zu tun hat und mit Frequenz, anders wird es nicht funktionieren, das ist natürlich eine große Herausforderung im Vertrieb.
Und umso wichtiger wird wahrscheinlich auch der persönliche Kontakt nach wie vor sein.
Hundertprozentig. Weiß nicht, ob es vielleicht da jetzt schon angebracht ist, das wäre fast ein bisschen ein Schlusswort letztendlich, aber ich bin überzeugt, dass es im Vertrieb, je nach Branche und unterschiedlichen Themen, aber gerade wie in unserem Fall im Professionellen, also wo man mit Professionisten zu tun hat und gewerblichen Abnehmern und so weiter, die persönliche Beziehung unglaublich wichtig bleibt. Ich möchte zurückerinnern, so in den 90ern, als Amazon aufkam und andere auch irgendwie übers Web verkauft haben, war schon die erste Prognose 2010 oder auch schon ein bisschen früher, wird es keinen Direktvertrieb mehr geben, also wird es keine Menschen mehr geben, die verkaufen. Wir haben damals wahrscheinlich bei Würth Österreich vielleicht 100 Menschen im Vertrieb gehabt, jetzt sind wir immer noch inklusive Führungskräfte, wenn man die Shops noch dazu nimmt und alles, sind wir wahrscheinlich 600. Also so viel zu dem Thema, es wird keinen Vertrieb mehr geben, aber die Produktivität muss passen. Ganz, ganz ein zentrales Thema in dem Zusammenhang. Also ich, anders kann es nicht sein mit meiner quasi Genetik, bin sehr überzeugt, dass es Vertrieb geben wird, aber sehr, sehr selektiv dort, wo es auch, und das muss man ganz klar sagen, von Kundinnen und Kunden bezahlt wird. Ja, also in Schönheit sterben ist auch gestorben. Also das ist ein ganz ein wichtiges Thema. Aber es wird es geben, weil für Handschlag und Handschlagqualität braucht man mindestens Hände.
Das können wir alle unterschreiben. Es ist die Frage der Motivation auch immer so eine. Wie bringt man den Motivations ins Team? Wir haben ja schon geredet, die Unternehmenskultur ist sehr leistungsorientiert, ist einfach Richtung Vertrieb. Die Stellschraube, die viele haben, das ist halt die Provision. An welchen Stellschrauben können Sie drehen, um Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert zu halten?
Ich habe vor wahrscheinlich 23 Jahren von einem Berater, den ich sehr geschätzt habe und auch als Coach lange genutzt habe, gute Aussage gehört. Er hat gesagt, man kann nicht Menschen mit, man kann Menschen nicht motivieren, man kann nur alles tun, um sie nicht zu demotivieren. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, also was ich erlebt habe, vorwürd in unterschiedlichen Jobs, die ich dann eben gewechselt habe und dann auch immer vorgelebt habe, weil wenn, ich sage immer so, Menschen interessiert und gesund sind, also mental gesund sind, dann sind sie motiviert, geht gar nicht anders. Also wir würden ja gar nicht überleben, wenn wir das nicht wären. Schon als Spezies nicht. Und im Management, auch in der Vertriebsführung, kann man nur alles dazu tun, um nicht zu demotivieren. Und Provision ist wichtig, Prämien sind wichtig. Das sehe ich aber immer mehr als Thema, dass man eine Balance schafft zwischen dem Gefühl, was hat man eingesetzt und geleistet und was kriegt man dann an Return. Wenn Sie, also wie gesagt, das soll jetzt nicht vorschreibend sein, aber aus meiner Sicht, wenn man nur extrinsisch motiviert, dann ist es wie mit Drogen. Sie müssen die Drogen immer wieder erhöhen und irgendwann einmal führt es zum Kollaps. Das heißt, es muss in einer guten Balance sein, es muss fair sein, es muss in Ordnung sein letztendlich. Aber die Motivation, es muss einfach Spaß machen, jemand etwas zu verkaufen. Und wenn man das nicht hat, da kann man trainieren und machen und tun. Also wenn die Basis nicht da ist, es wird schwierig, das sage ich meinen Kindern auch, mit meinem 1,73 Meter, die ich groß bin, wäre es wahrscheinlich nicht so gescheit gewesen, mich als Basketballer irgendwo zu bewerben. Ja? Aber in ein Autocockpit hätte ich wahrscheinlich ganz gut hineingepasst. Und das ist genau das Thema. Also ohne Voraussetzung für Vertrieb, und das Wollen, die eigene Leistung auch an die Frau, an den Mann zu bringen, wird man sehr schwierig haben im Vertrieb. Ich rede jetzt nicht von technologischen Themen und all die Dinge.
Aber apropos technologische Themen, welche Rolle spielt denn Digitalisierung bei Würth? Welche Reise haben Sie da auch gemacht?
Das ist natürlich spannend, wenn man zurückschaut, 1954, 1955 hat Reinhold Würth das Unternehmen, Zwei-Personen-Betrieb, von seinem Vater übernommen. Und jetzt sind wir über 80.000 Mitarbeitende weltweit in 400 Gesellschaften, 80 Ländern der Welt. Dann war das immer getrieben sehr stark von Vertrieb, Multiplikation und Zellteilung. Das ist so das Wirtvertriebsmodell, das auch lange sehr gut funktioniert hat. Natürlich sind unterschiedliche Kanäle dazugekommen, auch Generationswechsel bei unseren Kunden, also war der Digitalisierung immer ein Thema, aber mit einem Augen und gar nicht so sehr Augenzwinkern, sondern es ist tatsächlich so, wird nicht nur wie es wird, sondern die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Industrie digitalisiert seit den 70er Jahren. Denken Sie an Buchhaltungssysteme, also zuerst klassische Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, all die Dinge, dann hurra, endlich Auftragserfassungssysteme und all die Themen. Und wir hatten bei Würth, ich muss so ein bisschen in die Runde schauen, während man noch folgen kann zu dem Thema. In den 80er Jahren hatten wir kleine Datenübertragungsgeräte, einzeilig. Da hat man eingegeben die Artikelnummer, die Menge und vorher natürlich die Kundennummer, hat das dann die Positionen erfasst. Und dann, Achtung, Akustikkoppler, 300 Bit pro Sekunde. Ja? Also einzelne Bits, nicht Megabit-Giga. 300 einzelne Bits über die Telefonleitung, klingt wie Fax. Und dann waren die Aufträge im Unternehmen am nächsten Tag, konnten wir schon kommissionieren, was sehr schnell war letztendlich. Das heißt, mit all dem und E-Mail und alles, was dazu kam, haben wir sehr früh digitalisiert. Dann gab es natürlich nochmal den Schnitt, ab wann steigt man ein in einen Online-Shop, wo wir auch sehr viel gelernt haben, was natürlich das Pricing und solche Themen betrifft, weil mit unserem damaligen Preismodell, wo man über den Vertrieb natürlich dann die Kompetenzen hatte, die Preise nach Volumen, nach Potenzial, nach Abnahme und so weiter anzupassen. Das ist natürlich nicht online tauglich, klarerweise. Also da gab es einiges auf der Reise. Und was wir gerne noch immer machen, ist das Thema Direktanbindungen mit Kundensystemen, weil dort natürlich großes Potenzial liegt. Und Sie können mal glauben, auch wenn man 70.000 Kunden hat im gewerblichen Bereich, auch dort funktioniert das Pareto-Prinzip. Mit ein paar tausend Kunden ist eigentlich alles gelaufen letztendlich. Und das muss man dann auch sauber pflegen und ordentlich managen.
Wo geht denn in dem digitalen Thema auch die Reise hin? Man an diesen zwei Tagen Sales Days, man kommt über diesen rosaroten Elefanten KI nicht mehr rundherum. Welche Rolle spielt denn KI bei Ihnen im Unternehmen?
Ich denke, also wir verwenden natürlich KI-Systeme. Auch da hole ich manchmal gern ein bisschen mehr aus. Der Hype, und das meine ich nicht negativ, der jetzt gerade stattfindet, ist ja aus meiner Sicht deshalb, weil KI mit den LLMs plötzlich für jeden zugänglich wurde und man tatsächlich Input und Output ganz live hat. KI in Themen wie Fotografie und die Dinge gibt es schon lange. Also jeder, der ein Smartphone bedient und ein bisschen Fotos in irgendeiner Form retuschiert, das sind ja alles KI-Systeme. Letztens aber, man hat es halt so benannt und ich habe jetzt das Buch von Bill Gates gelesen, Source Code, ist ganz jung, wo er das beschreibt. Und der beschreibt schon ein System zur Zählung von Autos in Kalifornien, Achsen und so weiter, und den Algorithmen, die hatten als KI-Themen. Also jetzt, wie gesagt, möchte niemand zu nahe treten, mir ist schon klar, was KI-Systeme sind. Worauf ich hinaus möchte, ist das Thema, wir setzen es ein, wir setzen es auch im Vertrieb ein, um unser Vertriebsteam in allen Bereichen zu unterstützen. Also was wäre die nächstbeste Aktivität beim Kunden? Und früher hat man gesagt, okay, statistisch gesehen, das sind die Produkte, die nicht verkauft werden, das sind die Produkte, die in diese Branche passen und so weiter. Aber durch Big Data und all die Dinge kann man besser unter Anführungszeichen vorhersagen. Also man kann wesentlich klarer sagen, was wäre jetzt eine gute Aktivität beim Kunden, wo man vielleicht sogar schon hohe Ausschöpfung hat, letztendlich zu tun. Das muss nicht immer nur Produktplatzierung oder Verkauf sein, können unterschiedliche Themen sein, aber auch, wie kann ich neue Kunden gewinnen und so weiter. Und da hilft KI auf Basis glücklicherweise der Daten, die wir haben, aufgrund unserer ja bestehenden Kundenbeziehungen.
Könnte man sagen, KI gibt den Verkäuferinnen und Verkäufern mehr Freiheit oder nimmt sie ihnen Freiheit?
Das ist wie bei allen Dingen, man kann sie so und so verwenden. Sie können mit einem Auto von A nach B fahren oder sie können auch jemanden schwer verletzen damit. Der Plan ist natürlich, von A nach B zu fahren, aber wenn man es nicht richtig gebraucht, dann kann auch was anderes passieren. Und so sehe ich KI auch. Man bekommt mehr Möglichkeiten und auch da vielleicht, auch wenn wir alle dann KI-Enthusiasten steinigen werden. Meine Einschätzung, meine ganz persönliche und ganz private aus meiner Erfahrung heraus ist, dass es einfach so die Battle der KI-Systeme geben wird. Also man wird sich sehr schnell einmal einstellen drauf, dass sich nicht viel ändert mehr durch KI-Systeme. Wenn man zurückschaut in den späten 90ern, frühen 2000ern, Mitte 90er, wo tatsächlich, ich glaube 92 wurde Österreich ans CERN angebunden, also permanente Internetleitung, dann hat das auch mit den Mails gut funktioniert. Da hat man ganz kurz einen Vorsprung gehabt in der Informationstechnologie, weil man mailen konnte. Also in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, nicht schneller als ein Fax, aber trotzdem gleich vom Arbeitsplatz weg konnte man jemand erreichen und hat sich dann sofort eine Antwort erwartet oder wie auch immer. So, da hat man vielleicht kurz einen Vorsprung, aber am Ende, jeder, der so weit zurückschauen kann, hat man ein Volumen an Kommunikation geschaffen, was man früher für einen Verkauf gar nicht gebraucht hat. Man hat überlegt, also wozu eigentlich? So, also da hat sich aus meiner Sicht, und man entschuldige mir meinen leidenhaften Zugang, aber eine gewisse Balance eingestellt. Und das wird sich bei KI auch, wenn heute jemand bei uns anfragt und sagt, gib mir Produktspezifikation, kann das Produkt für dieses oder jenes verwenden, antwortet der Chatbot und sagt, ja, funktioniert und fertig. Ich kann heute schon nicht sagen, hat überhaupt der Kunde oder sein Chatbot angefragt. Und das wird eigentlich das Thema werden und aus dem muss man wieder was machen. Und da bin ich wieder dabei, Vertrieb, aber mit hohen Produktivitäten.
Ein Thema möchte ich gerne ansprechen, aber uns da schon gelb zu blinken anfängt bei unserer Uhr, aber das ignorieren wir jetzt einfach kurz. Das ist das Trauma uns jetzt. Wir haben es auch an diesen beiden Tagen immer wieder gehört, das Thema Marketing und Vertrieb. Das, wo wir in Wirklichkeit alle wissen, es gehört zusammen, aber in der Realität der Unternehmen es oft doch sehr getrennt stattfindet. Wie ist denn Ihr Zugang da? Wie schaffen Sie es denn da, hier eine Einheit zu erzeugen, dass man gemeinsam in dieselbe Richtung läuft?
Ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist ein bisschen halt Marketing und Vertrieb. Ja. Unser Marketingbereich hieß ganz, ganz früher Marketingwerbung und Verkaufsförderung. Und das sagt schon einiges, es soll auf jeden Fall Verkaufsförderung sein. Also das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich auch gegen alle Lehrbücher, aber fragen Sie 10 Menschen zum Begriff Marketing, was es ist, werden Sie mindestens 15 Antworten kriegen, verschiedene. Und so ist es auch. Also das heißt, bei uns ist das sehr, sehr gut miteinander verbunden und unser Marketingbereich ist auch verantwortlich, wie die Ausstattung von Vertriebsmitarbeitenden ausschaut, genauso wie die verantwortlich sind für klassische Werbethemen, wobei wir keine klassischen Medien nutzen, sondern natürlich online und all die Dinge, bis hin zu den Verkaufsunterlagen und, und. Also das heißt, die können gar nicht anders, als für den und mit dem Vertrieb und den Verantwortlichen zu arbeiten. Also das ist ganz, ganz stark vernetzt und geht gar nicht anders. Und natürlich hat es in Richtung Online-Medien und verschiedenste Themen verlagert und passt sehr gut, weil die auch gern verkaufen wollen. Und darum finde ich, es ist eine gute Kombination.
Und ein letzter Blick in die Zukunft in 10 Jahren. Was wird sich verändert haben in Bezug auf Vertrieb?
Wahrscheinlich werden sich die Umsatzverhältnisse nochmal stärker Richtung Online verlagert haben, aber eher prozessual. Also das heißt wieder Direktanbindungen, auch über KI-Systeme und all die Dinge. Aber wir werden, ein schönes Bild wäre, das Vertriebsteam von heute zu haben, aber etwa den zweifachen Umsatz oder sowas, das wird dann ziemlich in die Historie passen. Aber den Umsatz und Deckungsbeitrag brauchen wir, weil sonst können wir uns für unsere Kunden natürlich das Vertriebsteam nicht leisten. Aber ich bin überzeugt davon, es wird Vertrieb geben, es wird unsere Shops geben. Wir haben den großen Vorteil, wir verkaufen Physik und sie können nicht ein tausender Packerl Schrauben drucken. Da werden es ziemlich alt werden, weil man nicht nur ein tausender Backerlschrauben braucht. Also wir verkaufen Physik, wir bauen Häuser noch eine ganze Weile, so wie wir es bauen und so weiter. Und darum bin ich überzeugt davon, dass unser Geschäftsmodell auch noch lange funktionieren wird.
Also die beste Kombination aus Zahlen und Menschlichkeit auch in Zukunft. Zum Abschluss eine Frage, die ich allen am Ende des Podcasts stelle. Was ist denn die eine Eigenschaft, auf die Sie ehrlich stolz sind, die wir uns von Ihnen abschauen können?
Klingt jetzt komisch für einen Geschäftsführer vielleicht, aber ich halte es wichtig, ein hohes Maß an Offenheit und Selbstreflexion. Niemand, und ich schaue am allerwenigsten, ist der smartest guy in the room. Es gibt immer jemand, von dem man was lernen kann, und das war immer mein Credo, und ich glaube, dass das immer sehr, sehr nützlich war. Also wenn es jetzt jemand abschauen möchte, ich kann nur sagen, es nützt.
Vielen lieben Dank. Danke, Alfred Wurmbrand, und das ist Ihr Applaus. Vielen Dank.
Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.